Ja, Gott ist gut. Das ist das, was wir gerade eben gesungen haben. Also ich habe mir gerade so gedacht, als wir das Lied gesungen haben, das kann man ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise singen. Wenn man vielleicht mit Gott noch nicht so viel erlebt hat oder noch gar nichts mit Gott erlebt hat oder wenn man nicht mit Gott lebt, vielleicht singt man das einfach nur als theologische Wahrheit. So, ja, ich habe das schon mal irgendwo gelesen in der Bibel, dass Gott gut ist, deswegen kann ich das auch so singen. Oder ist es so, dass du es tatsächlich erlebt hast? Ist es tatsächlich so, dass Gott in dir lebt, dass Jesus in dir lebt, dass der Heilige Geist in dir lebt und dass du wirklich sagen kannst, ich habe das so oft in meinem Leben erlebt, dass Gott gut ist und dass er ganz tolle Dinge in meinem Leben macht und dass er vielleicht sogar Sachen gemacht hat, die übernatürlich sind, die total irrational eigentlich aus menschlicher Sicht sind, die man sich gar nicht so erklären kann. Und darum soll es heute auch gehen. Vielleicht hast du dir schon mal überlegt, wie wäre das, wenn Geld in deinem Leben keine Rolle mehr spielen würde? Damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt, dass du im Lotto gewinnst oder dass du auf einen Schlag irgendwie viel Geld bekommst oder dass du so auf einen Schlag Millionär wirst. Das meine ich gar nicht damit. Sondern eher die Frage, wie wäre das, wenn du in so einen Zustand in deinem Leben kommen würdest, wo du nicht ständig über Geld und über deine Versorgung nachdenken musst, wo du dir nicht ständig Sorgen darüber machen musst, wie bekomme ich irgendwo Geld her, dass ich was zu essen habe, wie kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten, wie kann ich gucken, dass es reicht bis zum Monatsende. Und sind ja alle so Fragen, die besprechen wir momentan in diversen Predigten. Wir haben ja schon mehrere Predigten auch über dieses Thema gehört. Der Wert des Gebens heißt diese Predigtreihe, die wir momentan haben. Und heute soll es mal ein bisschen um diesen Aspekt gehen. Kann man dahin kommen an diesen Punkt, dass so übernatürliche Dinge geschehen, auch im Punkto Versorgung, dass du sagst, das ist eigentlich unerklärlich. Also das ist aus menschlicher Sicht ist das völlig unmöglich, dass sowas geschehen kann. Wir hatten ja uns schon mit diversen Predigten auch mit dem Thema beschäftigt. Der Umgang mit deinen Finanzen hat etwas mit deiner Beziehung zu Gott zu tun, habe ich ganz am Anfang auch von diesen Predigten gesagt. Da haben wir auch so ein bisschen drüber nachgedacht, über die Frage, wie viel von dem, was mir gehört, soll ich Gott geben? Oder eher, wie viel von dem, was Gott gehört, soll ich für mich verwenden? Das war auch so ein Satz gewesen, über den wir schon mal ein bisschen nachgedacht haben. Und ich habe damals ja auch gesagt, wir sprechen gar nicht über Geld und über Finanzen und über Versorgung, weil die Gemeinde das unbedingt braucht. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern es geht um uns. Es geht um unsere Beziehung zu Gott. Es geht darum, wie wir vielleicht auch einen neuen Blick bekommen auf das, was uns anvertraut ist, unser Geld, unser Besitz. Und auf die Predigt, die heute jetzt kommt, habe ich mich eigentlich auch schon am meisten gefreut, weil es da wirklich darum geht, auch mal von Gott her zu sehen, wie können wir in so einen Zustand kommen, dass es eigentlich total übernatürlich ist, unsere Versorgung. Hier war nochmal so eine kurze Zurückschau, was wir bisher besprochen hatten. Ihr könnt alle diese Predigten auch im Internet anhören. Also ihr könnt auf unsere Webseite gehen, www.citykirche-darmstadt.de. Da gibt es einen Bereich, der heißt Medien. Und wenn ihr da draufklickt, dann gibt es Predigten online anhören. Da könnt ihr die einfach direkt im Internet anhören, ohne dass ihr irgendein Programm installieren müsst. Das geht natürlich mit dem Smartphone auch. Da könnt ihr praktisch diese Predigten, die jetzt hier mal aufgeführt sind, schon anhören. In der ersten Predigt ging es so um die Herzenshaltung, also welche Beziehungen haben wir eigentlich auch zu unserem Besitz, zu dem, was uns anvertraut ist. Dann ein Thema, was natürlich gerade auch in Gemeinden immer sehr stark gefragt wird, auch ist, wie ist das mit dem Zehnten? Wo gehört er hin? Wie viel soll ich da wirklich geben? Der Zehnte für die Gemeinde. Dann haben wir uns angeschaut, das Geben über den Zehnten hinaus, wie das im alten Israel zum Beispiel war, auch wie das bei uns sein kann, dass man vielleicht sagt, okay, es gibt mehr als den Zehnten, den ich investieren kann. Serafin hat beim letzten Mal gesprochen über den angemessenen Umgang mit Geld, auch wie wir so mit dem umgehen, was uns anvertraut ist, auch wie wir privat zum Beispiel auch damit umgehen. Es geht ja nicht, wie gesagt, primär um die Gemeinde, sondern es geht darum, wie wir mit den Sachen, die uns anvertraut sind, umgehen. Wie gesagt, heute soll es darum gehen, wie wir finanziell im Übernatürlichen leben können. Ich habe mir überlegt, was ist eigentlich das, was wir in der Schule gelernt haben? In der Schule haben wir es eigentlich gelernt, dass wir rechnen nach Adam Riese. Habt ihr dieses Sprichwort schon mal gehört? Also in der Mathematik gab es mal vor ein paar hundert Jahren schon, gab es einen Rechenmeister, der hieß Adam Riese und der hat so auch die Grundlagen unseres Rechnens und die Grundlagen unserer Mathematik, die heute in der Schule gelehrt wird, die hat er so ein bisschen festgelegt. Und deswegen sagen wir zum Beispiel, wenn wir was zusammenzählen, 1 und 2 sind nach Adam Riese 3. Das ist so eine Redewendung, die wir verwenden. Oder wir sagen zum Beispiel 2 und 2 sind nach Adam Riese 4. Also das ist das, was wir uns als natürliche Menschen, die auch vielleicht nicht mit Gott leben, vorstellen können. Das ist das, was wir als Mathematik gelernt haben. Und darauf beruhen auch zum Beispiel ganz viele Sprichwörter, die es so zum Geld gibt. Also da gibt es ja so Sprüche wie zum Beispiel, wo nichts ist, da kann man nichts holen. Ja, also das ist so ganz normale menschliche Sichtweise. Wo nichts ist, da kann man nichts holen. Oder manche Leute sagen, der eine hat's, der andere nicht. Oder dann gibt es Leute, die immer so kleine Beträge zum Beispiel sparen, um sich irgendwann mal was Großes kaufen zu können. Die sagen dann, Kleinvieh macht auch Mist. Das sind so die typischen Sprichwörter, die man da hört, ne? Oder dann gibt es die Leute, die wirklich wenig Geld haben oder die auch nicht richtig damit umgehen können. Die sagen dann, am Ende des Geldes ist immer noch so viel Monat übrig. Das ist auch so ein Spruch, den hört man in der Arbeitswelt ganz oft so. Rund um den 15. eines Monats sagen dann die Leute so, das Geld ist rum, aber der Monat ist noch nicht rum. Oder wenn es darum geht, dass wir vielleicht jemandem mal geholfen haben mit Geld und das nicht mehr zurückbekommen, dann sagt man, wenn es ums Geld geht, hört die Freundschaft auf. Das sind so Sprüche, die man manchmal hört. Oder einen ganz schlimmen Spruch, den ich mal gehört habe. Da hat jemand gesagt, wer arm ist, der ist eigentlich nur zu blöd zum Golfspielen. Weil Golf so ein reichen Sport ist, ne? Also wer arm ist, der ist eigentlich nur zu blöd zum Golfspielen. Aber sag mal ehrlich, sind das nicht eigentlich alles schreckliche Sprüche? Ich hab's mir auch gedacht, wo ich so über diese menschliche Sichtweise, wie Menschen über Geld reden, wo ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, sind das nicht eigentlich alles total schreckliche Sprüche? Weil wer solche Sprüche macht, der rechnet eigentlich nur mit dem, was er sich mit dem menschlichen Verstand auch vorstellen kann. Wer so redet, der weiß eigentlich auch nichts davon, dass Gott sein Versorger ist und dass Gott sogar richtig krasse Wunder tun kann, um uns überreich zu versorgen. Und wie ich in der ersten Predigt auch schon gesagt habe, Gott schaut als allererstes unser Herz und unsere Herzenshaltung an. Und wenn ihm das gefällt, was er da sieht, dann macht er manchmal wirklich richtig tolle Dinge. Und wenn wir so in einer Beziehung mit ihm leben und wenn wir unser Vertrauen ganz auf ihn setzen, dann passieren wirklich tolle Dinge manchmal. Wie kann das gehen, dass wir finanziell im Übernatürlichen leben? Welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein, dass Gott in unserem Leben Dinge tut, die weit über das Rechnen nach Adam Riese hinausgehen? Heute werden wir uns dazu mal zwei Beispiele aus der Bibel anschauen. Die erste Geschichte, die wir uns anschauen, steht in Johannes 6, Vers 1 bis 13. Diese Geschichte habt ihr wahrscheinlich schon ganz oft gehört und heute wollen wir die uns mal vielleicht aus einer Perspektive anschauen, wo ihr sie noch nie betrachtet habt. Die Speisung der 5000 heißt diese Geschichte normalerweise. Ich lese mal vor. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brot kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, also das heißt, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reichen nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist dies unter so vielen? Also bei dieser Gelegenheit kamen 5000 Männer zu Jesus. Das heißt, wenn man Frauen und Kinder noch mitrechnet, kann man davon ausgehen, dass diese Versammlung ungefähr so 15, vielleicht auch 20.000 Menschen waren. Das waren 15.000 Menschen, die gekommen sind, um Jesus zu hören. Und Jesus macht jetzt mal einen kleinen Test mit seinen Jüngern, weil er sehen will, wie seine Jünger über Versorgung denken. Also die sind ja zu der Zeit auch schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs gewesen. Und wir haben vorhin über das Rechnen nach Adam Riese gesprochen. Also so diese Mathematik, die wir kennen, diese Mathematik, die wir uns vorstellen können. Und jetzt will Jesus mal gucken, womit rechnen eigentlich meine Jünger? Also wenn ich jetzt mal meine Jünger so frage, was ist das, was die sich vorstellen können? Womit rechnen meine Jünger? Rechnen sie mit der ganz normalen Mathematik? Oder denken sie vielleicht auch schon ein bisschen dran, was sie in dieser Zeit, die sie mit mir zusammen unterwegs waren, was sie da erlebt haben? Und ob sie da vielleicht schon so übernatürliche Dinge auch erlebt haben, dass sie auch damit vielleicht schon rechnen? Die Antwort ist ganz eindeutig. Also wenn man sich diese Bibelstelle anguckt, die Jünger rechnen absolut mathematisch vernünftig. Philippus macht zum Beispiel gleich mal so eine mathematische Rechnung auf und er sagt, also selbst wenn wir 200 Denare hätten und die für Brot ausgeben würden, dann würde jeder nur so wenig davon bekommen, dass keiner so richtig davon satt wird. Also was bedeutet das? Ein Denar, das war damals der Tageslohn eines Arbeiters. Also das Einkommen von 200 Arbeitstagen hätte nicht gereicht, um 15.000 Menschen satt zu machen. Dem können wir zustimmen, ne? Also das würden wir so, mathematisch würden wir das auch sagen, dass der Arbeitslohn von 200 Tagen, das reicht nicht. Also wenn wir heute zum Beispiel mal in Euro rechnen, wenn wir zum Beispiel mal nur sagen, wir nehmen 3 Euro pro Person. Also was kriegt man für 3 Euro? Da kriegt man vielleicht schon 2 bis 3 Brötchen, je nachdem, was man da kauft. Sage ich mal, um so als Basis irgendwie satt zu werden. Also wir reden jetzt nicht irgendwie von Schnitzel mit Pommes, sondern wir reden mal davon, dass wir wirklich nur was Kleines nehmen, damit jeder ein bisschen was essen kann. Ich habe jetzt mal für 3 Euro gerechnet. Wenn wir 3 Euro rechnen, brauchen wir bei 15.000 Menschen schon 45.000 Euro. 45.000 Euro, nur um diese Menschenmenge satt zu machen. Also das ist bei uns eigentlich schon mehr als ein ganz normales Jahresgehalt. Also ich weiß nicht, wer von euch 45.000 Euro jedes Jahr nach Hause bringt. Das ist ja schon, sag ich mal, gehobene Mittelschicht. Also das hat nicht jeder von uns. Und da sagt Philippus ganz klar, das geht nicht. Also das schaffen wir nicht. Der guckt sich einfach diese Zahlen an, der sieht die Menschen, die da sitzen und sagt, das geht nicht, das schaffen wir nicht, das ist völlig unmöglich. Das ist so seine Sichtweise auf diese Situation. Jetzt kommt ein anderer Jünger von Jesus, der Andreas, das ist der leibliche Bruder von Simon Petrus. Der hat einen Jungen gefunden und dieser Junge hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische mitgebracht. Andreas rechnet jetzt andersrum, der guckt, was habe ich denn hier? Er sagt, ich habe hier 5 Brote. Und 2 Fische, wenn wir jetzt mal gucken, wen könnte man damit ungefähr satt machen? Also ich würde mal sagen, vielleicht 2 bis 3 Personen maximal, dass 2 bis 3 Personen so einigermaßen satt nach Hause gehen können. Dafür reicht es maximal, aber er sieht natürlich 15.000 Leute, reicht nicht. Also völlig unmöglich, keine Chance, die satt zu bekommen. Kennst du auch diesen Gedanken in deinem Leben? Dass du dir so eine Situation in deinem Leben anschaust, egal ob es jetzt Finanzen sind oder irgendwas anderes in deinem Leben, und du schaust diese Situation an und mit den menschlichen Gedanken sagst du, das ist unmöglich, dass da was passiert. Es ist völlig unmöglich, dass da irgendeine Besserung passiert. Du rechnest mathematisch nach Adam Riese, wie man so schön sagt, du zählst 2 und 2 zusammen und dann kommst du zu dem Ergebnis, das geht nicht, das schaffe ich nicht, das ist völlig unmöglich. Du hast in dem Moment dein Leben und deine Situation aus einer rein menschlichen Sichtweise beurteilt. Also du hast praktisch so getan, als ob du Gott nicht kennst. Du hast praktisch mit dem, was Menschen sich vorstellen können, gerechnet. Jetzt lesen wir mal weiter in unserer Geschichte. Jesus sprach, mach, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer, an Zahl etwa 5.000, da steht es, dass die 5.000 nur die Männer waren, deswegen gehe ich davon aus, dass es mit Frauen und Kindern mindestens 15.000 waren. Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viele sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken und von den 5 Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Tja, sagst du. Also jeder von euch, auch der die Geschichte vielleicht kennt, sagt, ja, ist doch klar, da hat Jesus ein Wunder getan. Er hat das Essen so vermehrt, dass davon 15.000 Leute satt wurden und dass sogar noch eine große Menge übrig geblieben ist. Also die Menge, die übrig geblieben ist, ne, 12 Handkörbe voll mit Brocken und von den 5 Gerstenbroten, das ist ja viel mehr als das, was es ursprünglich war. Also der Rest, der nachdem alle gegessen hatten, übrig geblieben ist, ist schon deutlich mehr als das, was der Junge mitgebracht hat. Schau mal, was da steht. Sie konnten essen, so viel sie wollten. Das ist auch toll, ne? Warum steht das da? Das steht da, weil Philippus zum Beispiel damit gerechnet hat, wie können wir das schaffen, dass jeder zum Beispiel nur so ein kleines bisschen bekommt. Also dass jeder so ein kleines Häppchen bekommt, um zumindest nicht gleich irgendwie umzufallen wegen Kreislaufzusammenbruch oder so. Aber hier steht, Jesus hat so ausgeteilt, dass jeder essen konnte, so viel er wollte. Jesus hat bei seinem Wunder nicht so gerechnet wie Philippus, dass jeder nur so ein Häppchen bekommt, sondern jeder konnte essen, so viel er wollte. Und genau so ist Jesus. Das ist das, was Jesus im Blick hat, auch wenn es um deine Versorgung geht. Manche von euch haben diese Geschichte wahrscheinlich schon oft gehört, aber habt ihr euch eigentlich mal versucht, in diesen kleinen Jungen hineinzuversetzen? Ich habe das mal gemacht. Wir wissen nicht so genau, woher dieser Junge kam. Wir wissen nicht, wie er hieß. Wir wissen nicht, wie alt das er war. Aber vermutlich war er alleine da. Vielleicht mussten seine Eltern arbeiten und sie konnten nicht einfach mal einen Tag frei machen, um zu Jesus zu kommen. Aber der Junge, der war da und wir wissen nicht, warum er da war. Aber irgendwas muss er über Jesus gehört haben. Jesus war ja Stadtgespräch damals gewesen mit seinen Predigten, die er gehalten hat, mit seinen Wundern, die er getan hat, wie er auf die Menschen zugegangen ist. Und vielleicht hat sich dieser Junge gedacht, da möchte ich gern hingehen, das möchte ich mir mal angucken. Da wird so viel von diesem Jesus geredet, ich möchte da einfach mal gucken, was da los ist und was der da macht. Vielleicht ist der Junge dann zu seiner Mutter gegangen und hat gesagt, Mama, können wir da nicht mal hingehen zu diesem Jesus? Mich interessiert es. Und vielleicht hat seine Mutter gesagt, Junge, du weißt doch, dass wir arbeiten müssen, du weißt doch, wir haben nicht so viel Geld, wir können nicht einfach einen Tag Pause machen. Wir können nicht einfach zu diesem Jesus gehen, so mitten am Tag und dazuhören. Wir haben Aufträge heute. Wir müssen arbeiten. Wir müssen Geld verdienen. Aber da kann ich ja alleine hingehen, hat der Junge vielleicht dann gesagt. Und seine Mutter hat es ihm erlaubt. Seine Mutter hat ihn gehen lassen. Vielleicht hat sie gesagt, Junge, du weißt, ich kann dir kein Geld mitgeben. Wir haben nicht so viel Geld. Du kannst da hingehen, aber ich kann dir kein Geld mitgeben, dass du dir unterwegs irgendwo was kaufen kannst. Hier, du bekommst 5 Brote und du bekommst 2 Fische und das ist dein Essen für den ganzen Tag. Also ihr wisst ja, wie Mütter so reden, ne? Viele von euch sind ja auch Eltern. Mütter machen sich Gedanken über sowas. Sie hat ihm dann die 5 Brote und die 2 Fische gegeben, vielleicht, so stelle ich es mir vor, und hat gesagt, Junge, pass auf das Essen auf, damit es dir keiner wegnimmt. Und vor allem isst nicht alles auf einmal. Du weißt, du bist den ganzen Tag unterwegs, das muss dir den ganzen Tag reichen. Also teilst dir so ein, dass es dir den ganzen Tag reicht. Mehr als das gibt's nicht. Ich kann dir kein Geld dazu mitgeben. Also teilst dir so ein, dass dir das, was ich dir mitgebe, diese 5 Brote und diese 2 Fische, dass es dir den ganzen Tag reicht. Und der Junge, er ist gegangen. Er hat Jesus zugehört. Vielleicht hat er viele Stunden lang Jesus zugehört. Vielleicht hat er gesehen, wie Jesus Menschen geheilt hat. Und sein Picknick, das hat er ganz vergessen. Er hat gar nicht ans Essen gedacht vielleicht. Aber auf einmal merkt er, dass irgendwas nicht stimmt. Auf einmal, da laufen da diese Jünger von Jesus, diese Jünger, die mit diesem Jesus unterwegs sind, die laufen da so durch die Menschenmenge und die fragen überall, wer was zu essen dabei hat. Also jetzt merkt er, irgendwas stimmt nicht, also irgendwas ist hier im Busch. Und auf einmal steht der Jünger Andreas, der Bruder von Petrus, der steht vor dem kleinen Jungen und fragt ihn, hallo, guck mal, du hast noch was zu essen. Bist du bereit dazu, das, was du als Essen dabei hast, das Jesus zu geben, damit er es verteilt? Möchtest du uns das geben, was du hast? Ich habe mir mal versucht, das vorzustellen, was jetzt in diesem Moment vielleicht so in dem Kopf von dem Jungen vorgegangen ist. Aber meine Mutter hat doch gesagt, ich soll gut aufpassen auf das Essen. Meine Mutter hat doch gesagt, das muss mir reichen für den ganzen Tag. Meine vernünftige Mutter hat doch gesagt, Das sind vielleicht so diese Gedanken, die ihm durch den Kopf gegangen sind. Aber er entscheidet sich dazu, alles abzugeben. Er hat sich dazu entschieden, alles zu geben, alles zu investieren. Hat er das Jesus zugetraut, dass Jesus ein Wunder damit tun kann? Wir wissen es nicht. Aber er hat sich getraut, nicht vernünftig zu sein. Er hat sich getraut, nicht auf seine Mutter zu hören, wenn sie vielleicht so mit ihm geredet hat, wie ich mir das vorstelle. Er hat sich getraut, Jesus mehr zu vertrauen. Und das Interessante dabei ist, er selber ist dabei unfassbar beschenkt worden. In dem Moment, wo Jesus anfängt, das Essen zu verteilen, hat auch der Junge nämlich viel mehr als das, was er ursprünglich mitgebracht hat. Der Junge wird dadurch nämlich genauso beschenkt, dadurch, dass er sich dazu entschlossen hat, alles zu geben. Das ist toll, ne? Also letztendlich hat der Junge dadurch, dass er das abgegeben hat, hinterher auch viel mehr als nur diese 5 Brote und diese 2 Fische, weil, wir haben es ja gelesen in dieser Bibelstelle, jeder konnte essen, so viel er wollte. Also der Junge konnte auch viel mehr essen als nur 5 Brote und 2 Fische. Der konnte da richtig, richtig reinhauen, weil es war viel mehr als das, was er mitgebracht hat. Was macht Jesus eigentlich in dieser ganzen Geschichte? Sagt er jetzt zu seinen Jüngern, ist das alles, was ihr habt? 5 Brote und 2 Fische? Gab es nicht mehr als das? Nein, sondern er freut sich. Er nimmt einfach das, was sie bringen, er dankt Gott dafür und er verteilt es. Und in diesem Moment vermehrt es sich. Glaubst du, dass Jesus in deinem Leben genau so was machen kann? Glaubst du, dass er es machen möchte? Eine der größten Lügen des Feindes ist es, dass er sagt, mit dem, was du jetzt hast, kannst du nicht zu Gott kommen. Du musst erstmal dein Leben klären, du musst deine Vergangenheit aufarbeiten, du musst schauen, dass du auf einen grünen Zweig kommst und dass du Jesus was bieten kannst, so wie ein richtiger Mitarbeiter. So, guck dir mal die Mitarbeiter an, so tolle Leute, wie das sind, so musst du zuerst mal sein, bevor du zu Jesus kommen kannst und ihm was bringen kannst. Aber das ist so eine Lüge. Das ist eine Lüge, weil Jesus freut sich so sehr darüber, wenn du einfach mit dem kommst, was du jetzt gerade in diesem Moment hast. Vielleicht hast du nicht viel Geld. Vielleicht hast du auch keine besonders hervorstechende Begabung. Vielleicht kannst du nicht besonders gut beten oder vielleicht kannst du nicht predigen. Vielleicht bist du ein bisschen schüchtern. Aber Jesus freut sich so sehr, wenn du gerade jetzt, heute, an diesem Tag, wenn du zu ihm kommst und einfach dich dazu entscheidest, ihm das zu geben, was du jetzt in diesem Moment hast. Und vielleicht entscheidest du dich heute dazu, dass du sagst, ja Jesus, ich komme. Ich komme heute und gebe dir einfach das, was ich jetzt im Moment habe. Es ist vielleicht nicht spektakulär. Es ist vielleicht in den Augen der Welt total bedeutungslos, das, was ich habe. Aber ich weiß, Jesus, du freust dich darüber. Und ich möchte das, was ich habe, für dich investieren. Und ich weiß, dass du was Tolles daraus machen wirst. Ich weiß, dass du das, was ich jetzt investieren werde, dass du das vermehren wirst. Und ich weiß, dass ich selbst davon auch wieder gesegnet sein werde, so wie der kleine Junge. Möchtest du das heute machen? Wir reden ja momentan sehr viel über finanzielle Dinge, wir reden sehr viel über Versorgung und über Geld. Aber jetzt spätestens in diesem Moment weißt du, dass es nicht nur um das Geld geht, dass es nicht nur um die Finanzen geht. Es geht um dein ganzes Leben letztendlich. Möchtest du dein Leben, so wie es jetzt in diesem Moment ist, Jesus vor die Füße legen? Er freut sich so sehr darüber. Warte nicht darauf, bis du mehr hast, sondern fang einfach jetzt an, das zu investieren, was du kannst. Selbst wenn es nur ein paar Euro sind, selbst wenn es nur ein paar Minuten pro Woche sind, wo du sagst, ich nehme mir Zeit und helfe jemandem. Selbst wenn es nur wenige Minuten oder Stunden pro Woche sind, wo du sagst, ich möchte irgendwas machen für Gott, was er mir sagt. Investiere einfach das, was du jetzt in diesem Moment hast und gib's für Gott. Und er wird sich darüber freuen. Und er wird was Tolles daraus machen. Wir gehen gerade in diesen Bereich am Schluss vom Gottesdienst noch mal ein bisschen rein. Und dann kannst du da auch mit Gott drüber sprechen, was du da mit ihm zusammen machen möchtest. Vorher schauen wir uns aber mal noch eine zweite Geschichte an. Die zweite Geschichte, die wir uns heute anschauen, die handelt von Petrus. Petrus war ja einer der wichtigsten Jünger von Jesus. Also wir wissen auch nicht so ganz genau, wie Petrus sich das vorgestellt hat mit dem Reich Gottes, als er mit Jesus so diese 3 Jahre durch die Lande gezogen ist. Wir wissen nicht, ob Petrus sich damals vielleicht sogar schon Gedanken darüber gemacht hat, dass Jesus vielleicht irgendwann auch mal nicht mehr da ist und dass es dann vielleicht seine Aufgabe, also die Aufgabe von Petrus, sein wird, eine leitende Funktion im Reich Gottes und auch bei der missionarischen Arbeit einzunehmen. Wenn er daran gedacht hat, schon in dieser Zeit, wo er noch mit Jesus rumgezogen ist, dann hat er sich vielleicht auch manchmal schon gedacht, ja, wie wird denn das dann? Jesus hat ja manchmal auch davon geredet, so, ja, der Menschensohn muss überantwortet werden, also er muss sterben, er wird begraben und er muss wieder auferstehen. Und vielleicht hat Jesus sich dann schon gedacht, ja, wenn ich dann da einer der wichtigsten Mitarbeiter vielleicht bin, ja, wie wird denn das dann? Wie wird denn das dann mit meiner Versorgung? Von was lebe ich denn dann, wenn wir da nur so durch die Lande ziehen? Petrus war ja von Beruf Fischer. Er war Fischer auf einem Binnensee, dem See Genezareth in Israel. Den gibt es ja heute noch. Und damit war er in beruflicher Hinsicht eigentlich an diesen Ort gebunden. Also ihr kennt das ja so bei Kontaktanzeigen, ne? Wenn man so eine Kontaktanzeige im Internet aufgibt, manchmal schreibt man da ja dann rein, ich bin beruflich in der und der Stadt gebunden. Dann weiß man schon, jemand, der wird da wahrscheinlich nicht wegziehen. Also entweder ich ziehe da hin oder es wird nichts. So, das schreiben ja manche Leute auch dann auch direkt gleich da rein, um das zu signalisieren, ich bin an diesen Ort gebunden, ich komme hier erstmal nicht weg. Und vielleicht hat Petrus darüber nachgedacht, wie das bei ihm so ist, weil eigentlich war er beruflich an diesen See Genezareth gebunden. Also eigentlich war es so, dass er da nicht weg konnte. Ich weiß nicht so genau, ob Petrus sich zum Beispiel auch ausgekannt hat mit Fischerei auf dem Meer. Darüber wissen wir nichts. Wir wissen nur, dass er da auf dem See Genezareth gefischt hat. Und vielleicht hat er sich gedacht, ja, wie wird denn das dann, wenn ich mein Handwerk oder meinen Beruf nicht mehr ausüben kann? Wir kennen das ja von anderen Missionaren zum Beispiel. Also Paulus zum Beispiel, der war ja von Beruf Zeltmacher. Also der hat viel so mit Stoffen und einfach so mit großen Stoffbahnen zum Beispiel auch gearbeitet, hat Zelte gebaut, alles was irgend so mit Stoff und Fellverarbeitung zu tun hatte. Und der hat ganz oft auch, wenn er irgendwo hingekommen ist, hat er mit Handwerkern Kontakt aufgenommen, hat gesagt, kann ich bei dir ein paar Stunden in der Woche arbeiten, damit ich ein bisschen was für meinen Lebensunterhalt verdiene. Zeltmacher gibt es überall, genauso wie es gewisse Handwerker, Schreiner, Maurer, Zimmermänner, solche Sachen, das gibt es überall auf der Welt. Also wenn man da irgendwo Arbeit finden will, das geht eigentlich immer. Aber Petrus als Fischer, der kann ja nur da fischen, wo es Wasser gibt, ne? Oder in dem Fall sogar Süßwasser. Vielleicht hat er sich gedacht, wie wird das, wenn ich dann so später wie Jesus durch die Lande ziehe und die frohe Botschaft verkündige und mir das irgendwann größere Kreise zieht? Da kann ich ja meinen Beruf als Fischer am See Genezareth gar nicht mehr ausüben. Von was lebe ich dann? Und Jesus hat wahrscheinlich das irgendwie gespürt, dass Petrus sich darüber vielleicht Gedanken macht und hat sich gedacht, ich zeige dem Petrus mal, was bei mir möglich ist. Wir reden ja heute davon, übernatürliche Sachen mit Jesus zu erleben. Und er hat eine Sache mal mit ihm gemacht, eine Geschichte, wo er ihm das auf ganz krasse Art und Weise gezeigt hat. Der Fischzug des Petrus ist die Geschichte in Lukas 5, Vers 1 bis 11. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah 2 Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen, und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten, ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten, das heißt auch die Teilhaber von Simon waren. Also die hatten da wahrscheinlich wie so eine Art von Fischfanggemeinschaft, wo sie gemeinsam gearbeitet haben und sich die Erlöse dann auch geteilt haben. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Was hat Jesus Petrus in dieser Geschichte letztendlich gezeigt? Was Versorgung ist? Wir reden ja jetzt auch in dieser Predigtserie viel über Versorgung. Ist das Versorgung, was Jesus hier macht? Also ich würde mal sagen, das ist schon deutlich mehr als nur Versorgung. Also das ist eigentlich schon Reichtum, was Jesus da macht. Weil als Petrus und seine Fischfanggemeinschaft dann diese Fische auf dem Markt verkauft haben, da haben sie wahrscheinlich auf einen Schlag ziemlich viel Geld verdient. Also das war ziemlich viel wert, was sie da gefangen haben. Aber wie fängt diese ganze Geschichte eigentlich an? Also Petrus und seine Kollegen, die haben die ganze Nacht gearbeitet und sie haben keinen einzigen Fisch gefangen. Das ist hart, ne? Also die Jungs, die waren schließlich Profis. Die machten das schon ihr ganzes Leben lang, vielleicht seit ihrer Jugendzeit, wo sie von ihren Vätern als Fischer ausgebildet wurden. Also die wussten, wie man das macht. Das war ihr Handwerk, das waren keine Anfänger. Die hatten das gelernt. Weißt du, wie das ist? Und weißt du, wie weh das tut? Wie das ist, wenn man in dem arbeitet, was man gelernt hat, wenn man in dem arbeitet, was der eigene Beruf ist und du hast null Erfolg damit? Das tut weh, ne? Also das ist hart. Manche von euch kennen das vielleicht. Und dann kommt jetzt bei Petrus, da kommt Jesus mitten am Tag und sagt: Fahrt raus und lasst eure Netze zum Fischefangen runter. Wie reagiert Petrus? Petrus fängt gerade an, menschlich zu reagieren. Na, wir haben vorher davon gesprochen, wir rechnen mit dem, was Menschen sich vorstellen können. Wir rechnen nach Adam Riese, menschliche Mathematik. Und er fängt an zu sagen: Jesus, das haben wir gerade die ganze Nacht erfolglos probiert. Vielleicht wollte Petrus noch weiter sprechen und sagen: Jesus, also jetzt pass mal auf, ne? Also du bist Zimmermann und ich bin der Fischer. Jetzt, ich erkläre dir das mal, wie das ist. Also, das ist mein Beruf. Ich habe das von Anfang an gelernt. Das ist der Beruf, den ich mein ganzes Leben lang schon ausgeübt habe. Ich erkläre dir mal, wie das hier am See Genezareth funktioniert. Also, der See Genezareth, der ist 43 Meter tief. Das ist für so einen Binnensee eigentlich relativ tief. Da kommen nachts die Fische hoch an die Wasseroberfläche. Und das ist die einzige Chance, die Fische dann zu fangen mit so einem Netz, was die damals hatten. Tagsüber tauchen die wieder ab und du kannst Fischen komplett vergessen. Also, du machst dich als Profifischer, wenn du tagsüber mit deinem Fischernetz da rausfährst auf den See Genezareth, du machst dich total lächerlich. Du machst dich zum Gespött von allen Fischern, weil die sagen: Sag mal, ist der eigentlich total bescheuert? Der ist doch Fischer, der macht das doch schon sein ganzes Leben lang. Der weiß es doch, dass man da tagsüber nicht rausfahren braucht. Nur keine Chance, der wird keinen Fisch fangen. Aber bevor Petrus das sagt, besinnt er sich nochmal und sagt: Okay, Jesus, obwohl es aus menschlicher Sicht eigentlich total bescheuert ist, ich mach das. Ich mach das und zwar deswegen, weil du es gesagt hast. Das ist diese Formulierung, die wir da in dem Text gelesen haben. Auf dein Wort hin. Ich mache es auf dein Wort hin. Wie oft hast du das schon in deinem Leben gemacht, dass du einfach was gemacht hast, nur weil Jesus es gesagt hat? Wie oft hast du das schon gemacht, dass Jesus dir was gesagt hat, was aus menschlicher Sicht eigentlich total bescheuert klang, was überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was du mit menschlicher Vernunft beurteilen kannst, was überhaupt nicht nach Adam Riese gerechnet war, aber du hast es trotzdem gemacht, weil Jesus es gesagt hat. Vielleicht hast du das auch in deinem Leben schon gemacht, dass Jesus dir was gesagt hat und du hast gesagt: Okay, Jesus, ich verstehe es zwar momentan nicht, für mich klingt es total bescheuert, aber ich mache es trotzdem. Und Petrus in unserer Geschichte, der wird so dermaßen krass gesegnet mit so einem reichen Fischfang. Und jetzt braucht er nämlich seine Ausbildung. Jetzt braucht er diese Kenntnisse, die er gelernt hat. Jetzt braucht er seine Muckis, um die ganzen Fische, diesen Riesenfang ans Land zu bringen und drauf zu gucken, einigermaßen, dass nicht die Netze zerreißen. Jetzt braucht er alles das, was er gelernt hat. Sein ganzes Handwerk, seine ganze Fachkenntnis als Fischer, das braucht er jetzt, um diesen Riesenfang, den Jesus ihm beschert hat, mitten am Tag, um den an Land zu bringen. Aber gleichzeitig wird er so erfüllt von einer Ehrfurcht, von einem Entsetzen, steht hier, ne? Entsetzen hatte ihn erfasst, dass er vor Jesus niederfällt und dass er anfängt, seine Sünden zu bekennen. Was war denn seine Sünde? Hat Petrus irgendwas Böses getan oder irgendwas falsch gemacht? Nein, er hat es gemerkt, dass es falsch war, dass er vielleicht ganz kurz in so einer menschlichen Denkweise drin war, dass er vielleicht ganz kurz diese Gedanken hatte, das ist doch total dumm, was Jesus da sagt, der hat doch keine Ahnung. Ganz kurz merken wir das, dass er vielleicht in diese Richtung gehen wollte, gedanklich, aber dann merken wir, wie er umgeswitcht hat und gesagt hat so, okay, ich bin einer von denen, ich habe mit Jesus was erlebt. Also ich bin schon eine Weile mit ihm unterwegs vielleicht. Oder er hat einfach geglaubt, er hat sich einfach dazu entschieden zu glauben, er hat sich einfach dazu entschieden zu vertrauen und hat gesagt, okay, ich mache das einfach, was Jesus gesagt hat, auf sein Wort hin. Jetzt merkt er, dass seine menschliche Denkweise, dass er sich auf Adam Riese verlässt und auf sein handwerkliches Fachwissen, dass das so weit entfernt ist davon, von Gottes Handlungsweise, dass er sagt, das passt nicht zusammen. Deswegen sagt er da zu Jesus, geh weg von mir. Man wundert sich vielleicht, warum sagt Petrus an dieser Stelle, geh weg von mir. Jesus geht ja natürlich gar nicht weg, also Jesus bleibt ja bei ihm. Aber ich glaube, das, was Petrus in diesem Moment gespürt hat, das ist so eine Heiligkeit gewesen. Er hat so stark, glaube ich, gemerkt, dass seine menschliche Denkweise, die er vielleicht früher noch viel stärker hatte, und das, wie Jesus übernatürlich handelt, wie das wirklich überhaupt nicht zusammenpasst, wie das so zwei Welten sind, wo er in diesem Moment so einen Anfall von Ehrfurcht kriegt, dass er sagt, das passt nicht zusammen. Das sind wie zwei getrennte Welten. Deswegen rutscht ihm das kurz raus, dass er sagt, Jesus, geh weg von mir. Jesus geht natürlich nicht weg, der bleibt dann natürlich bei ihm. Aber er merkt es, dass das zwei Sachen sind, die nicht zusammenpassen. Und ich glaube, das ist eine Sache, das wirst du auch merken in deinem Leben, dass diese beiden Denkweisen nicht zusammenpassen. Du kannst nicht das, was in deinem Leben passiert, auf der einen Seite so nach menschlichen Maßstäben beurteilen, vor allem alles, was mit Geld und mit Versorgung zu tun hat, nach menschlichen Maßstäben beurteilen und gleichzeitig immer darauf hoffen, dass Gott ein Wunder tut, ohne dass du Schritte in diese Richtung gegangen bist. Also du musst wirklich auch Schritte in diese Richtung gehen, dass du sagst, okay, ich verlasse mal diesen Weg, wo ich immer so nach Adam Riese gerechnet habe, wo ich immer nur mit dem gerechnet habe, was ich mir als Mensch vorstellen kann. Und ich gehe wirklich da hinein, in diesen Raum von übernatürlicher Versorgung, den Jesus bietet. Und vielleicht hat Petrus an diesem Tag das auch gelernt, dass wenn Jesus ihn einmal so krass versorgt hat wie an diesem Tag, dass er das jederzeit wieder machen kann. Vielleicht hat er an diesem Tag gelernt, wenn ich an diesem Jesus dranbleibe, dann werde ich immer versorgt sein, mein ganzes Leben lang. Egal, ob ich noch als Fischer hier an diesem See Genezareth arbeiten kann, egal, ob ich überhaupt noch meinen Beruf ausüben kann. Egal, was passiert, egal, wo ich auf dieser Welt bin, das, was Jesus heute an diesem Tag getan hat, mit diesem krassen Fischfang, der eigentlich total widersinnig ist, mitten am Tag, wo eigentlich gar keine Fische da an der Oberfläche sind, die man einfach so mit dem Netz dann rausholen kann. Jeder Fischer, der das beobachtet hat, hat sich schon gedacht, so, ach du meine Güte, der Petrus, der ist ja total übergeschnappt. Aber Petrus hat es erlebt, dass Gott es getan hat. Und jetzt weiß er, dass wenn Jesus das einmal getan hat, er kann das jederzeit wieder tun. Und das ist das, was ich mir wünsche, auch für dich, dass du solche Sachen mit Jesus erlebst, dass er dich wirklich übernatürlich versorgt und dass es bei dir hängen bleibt, dass du weißt, so okay, dieser Jesus, mit dem ich lebe, der macht das nicht nur einmal, sondern der kann das jederzeit wieder machen und er wird es auch jederzeit wieder machen. Und dann bekommt er gleich an dieser Stelle auch die endgültige Berufung für sein Leben. Denn Jesus sagt ihm an dieser Stelle, am Ende von dieser Geschichte, das, was ich eigentlich für dein Leben geplant habe, Das ist nicht, dass du bis an dein Lebensende hier mit dem Boot nachts auf dem See Genezareth rumfährst, dein Handwerk ausübst, ein paar Fische rausholst, die auf dem Markt verkaufst und dann so guckst, wie du einigermaßen über die Runden kommst. Also Petrus hat ja auch eine Familie zu versorgen gehabt. Wir erfahren zwar nie irgendwas von einer Frau von Petrus, aber wir wissen, dass er eine Schwiegermutter hat, weil die mal krank geworden ist. Da gibt es so eine Geschichte, wo die Schwiegermutter von Petrus erwähnt wird. Also von daher wissen wir auch, dass der verheiratet war. Und deswegen weiß Petrus ab diesem Moment, okay, Jesus hat es heute so gemacht. Der kann und der wird das jederzeit wieder so machen. Und Jesus sagt zu ihm, das, was ich eigentlich für dein Leben geplant habe, ist, dass du Menschen fängst, dass du Menschen für mich gewinnst, dass du rausgehst und Menschen für das Königreich Gottes gewinnst. Das ist eigentlich das, was ich für dich vorgesehen habe. Und um den Rest, um deine Versorgung, um das, was du zum täglichen Leben brauchst, darum kümmere ich mich. Wie ist das bei dir? Traust du das Gott zu, dass er jeden Tag dein Versorger ist? Dass er dir nicht nur das Allernotwendigste gibt, sondern dass er dich mit Segen so richtig volle Kanne überschütten kann? Bist du bereit dazu, alles das zu tun, was Jesus dir sagt, auf sein Wort hin, selbst wenn es eigentlich total bescheuert ist oder bescheuert klingt? Hast du das schon erlebt? Ich verspreche dir, du wirst es erleben, wenn du aus diesem Bereich der menschlichen Vorstellungsweise, aus diesem Bereich, was du dir mit deinem menschlichen Verstand vorstellen kannst, rausgehst und da reingehst in das, was Gott eigentlich geplant hat für dein Leben, dann wirst du krasse Sachen erleben. Du wirst es erleben. Also das sind eigentlich so diese beiden Lektionen, die du von heute mitnehmen kannst, dass du sagst, auf der einen Seite, Jesus, ich gebe dir einfach das, was ich jetzt in diesem Moment habe, wie der Junge mit den 5 Broten und 2 Fischen. Ich denke nicht drüber nach, ob das reicht. Ich denke nicht drüber nach, ob das toll ist. Ich denke nicht drüber nach, ob das irgendwie spektakulär ist. Ich denke nicht darüber nach, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist. Das ist auch ein Fehler, den viele Leute machen, dass sie sagen so, oh, das ist noch nicht so weit. Ich kann noch nicht für Gott arbeiten. Ich muss erst noch ein bisschen reifen. Aber das stimmt nicht. Du kannst jetzt in diesem Moment, kannst du anfangen, das, was du jetzt momentan hast, zu investieren. Und wie gesagt, es geht gar nicht primär nur um Geld. Es geht um deine Zeit, es geht vor allem um deine Herzenshaltung. Und die zweite Lektion, auf dein Wort hin will ich es tun. Jesus, ich lebe mit dir im Alltag. Du hast es mir gesagt, dass ich was machen soll. Und auf dein Wort hin mache ich es, auch wenn es eigentlich nicht vernünftig ist, wenn es dem menschlichen Verstand entgegensteht. Aber weil du es gesagt hast, deswegen mache ich es. Ich möchte dich mal ermutigen, das in der Woche ein bisschen auszuprobieren und einfach mal mit Gott über diese Sachen auch zu sprechen, die er für dein Leben geplant hat. Lass uns da mal noch ein bisschen reingehen, auch jetzt, wenn wir ins Gebet gehen, dass du einfach mal zusammen mit Jesus auch das anschauen kannst und gucken, Gott, was ist eigentlich das, was du geplant hast für mein Leben? Ich weiß, du hast Versorgung für mich. Und ich habe es in diesen beiden Geschichten heute gesehen. Es gibt viel mehr als nur Versorgung. Es gibt die Möglichkeit, finanziell wirklich in übernatürliche Bereiche zu kommen mit dir, die so krass sind, dass selbst die Leute, auch die das beobachten, erstaunt sind, was du in meinem Leben getan hast. Und du kannst sagen, Jesus, ich möchte da hinkommen. Du kannst einfach, wenn du möchtest, mal deine Augen schließen. Du kannst sagen, Gott, was sind denn diese Sachen, die du vorbereitet hast für mein Leben? Vielleicht ist es tatsächlich so, dass du sagst, bisher dachte ich immer, ich bin jemand, der hat nicht viel anzubieten. Vielleicht dachtest du bisher immer, ich bin ein Nichts und ein Niemand. Was will Gott schon anfangen mit mir? Ich kann nichts Besonderes, ich habe nicht viel Geld. Ich Aber ich möchte dir heute Mut machen, diesen Gedanken einfach mal abzulegen. Und einfach mal auch von dir selber wegzuschauen. Dass du nicht dich selber anschaust und deine Unzulänglichkeit, wo du denkst, du bist unzulänglich oder das genügt nicht. Schau einfach mal weg von dir. Beschäftige dich einfach mal nicht mit dir selber. Und schau mal Jesus an. Vielleicht weißt du es noch nicht, was er geplant hat für dein Leben. Aber er möchte es dir sagen. Vielleicht konnte er es dir bisher nicht sagen, weil du so mit dir selber beschäftigt warst. Aber vielleicht ist heute der Tag, wo das anfängt, dass er dich damit reinnimmt und sagt, pass mal auf, jetzt ist es soweit. Jetzt fange ich an, dir das zu zeigen, was ich geplant habe mit deinem Leben. Und wenn du das möchtest, kannst du deine Hand ausstrecken und sagen, Gott, ja, ich nehme das einfach. Ich nehme das. Ich höre auf damit, mich selber anzuschauen. Ich höre auf damit, mich selber für schwach und klein und dumm und arm und für unzulänglich zu halten. Sondern ich schaue dich an. Und ich weiß, du hast was Gutes vorbereitet für mein Leben. Und ich weiß, dass es mehr ist als nur die Basisversorgung. Ich weiß, dass es mehr ist als nur, dass ich was zu essen habe, zu trinken habe und ein Dach über dem Kopf und ein Bett zum Schlafen. Wir haben heute so viel über Fülle gehört, Überfülle, Reichtum. Heute haben wir von Reichtum gehört, nicht nur von Versorgung. Herr, und deswegen möchte ich dir das heute sagen. Das, was ich jetzt habe in diesem Moment, das möchte ich dir geben. Herr, zeig mir, wo und wie du mich gebrauchen kannst. Auch wenn es nur was ganz Kleines ist, zeig mir, was es ist und ich möchte es machen. Auf dein Wort hin möchte ich da hingehen. Wenn du sagst, fahr irgendwo hin und besuch jemand, der vielleicht ein gutes Wort von mir braucht, ich mache es. Ich fahre hin und mache das. Wenn du sagst, gib jemand ein paar Euro, dass er sich vielleicht was zu essen kaufen kann, dann mache ich das. Wenn du sagst, da ist jemand, der mutlos ist, der eine Ermutigung braucht, geh hin und ermutige diesen Menschen. Ja, dann mache ich's. Ich investiere diese halbe Stunde oder diese Stunde, die das vielleicht dauert, um diesen Menschen zu trösten und zu ermutigen. Ich mache es. Das ist gut, ne? Das ist gar keine Verpflichtung, das ist gar kein Zwang. Sondern es geht einfach um dein Herz. Es geht darum, dass du zusammen mit Jesus die Sachen besprichst, die für dein Leben dran sind. Er hat gar keine Lust daran, dich in irgendwas hineinzupressen, was gar nicht deins ist. Er hat gar keine Freude dran, dich zu knechten mit Arbeit. Was hat Jesus denn gemacht? Er hat dich doch von der Knechtschaft freigemacht. Warum sollte er dich denn in irgendeine neue Knechtschaft hineinführen? Auf so eine Idee würde Jesus niemals kommen. Sondern er sagt, ich habe einen Plan für dich. Und dieser Plan beinhaltet, dass es dir gut geht. Und ich kann und ich werde dir noch viel mehr Gutes tun, als das, was ich bisher getan habe. Und er schaut sich dein Herz an. Und wenn dein Herz offen ist, so wie gerade eben, dass du dich vielleicht innerlich oder äußerlich zu ihm ausgestreckt hast, dass du innerlich oder äußerlich oder beides die Hand gehoben hast zu ihm und gesagt hast, Herr, hier bin ich.
Ich fange ab jetzt damit an, auf dich zu schauen. Und ich gehe raus aus diesem Bereich des Natürlichen, des Menschlichen. Ich gehe raus aus dieser menschlichen Vorstellungswelt. Ich gehe raus aus der Mathematik nach Adam Riese, was ich mir vorstellen kann. Und ich stelle mir vor, dass bei dir 2 und 2 200, 2000, 2 Millionen ergibt oder noch viel mehr. Danke, Jesus, dass du jetzt in diesem Moment mit jedem von uns sprichst, dass du jeden von uns dahin führst, an diesen Ort, wo die Gemeinschaft mit dir so stark ist, dass wir das erleben, dass wir das erfahren und dass wir es auch ganz praktisch in unserem Leben erfahren, was du vorbereitet hast für uns. Das Leben im Übernatürlichen. Danke, Jesus.